Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion, direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Ninia La Grande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hot!
Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus Sideline, deinem NFL-Anfängerinnen- und Anfänger-Podcast. Wir sind Nina Meyer und Ninia La Grande. Hi, Ninia.
Hallo, Nina. Na, ja, wir sind quasi beim Jahreswechsel und es dauert nicht mehr lange, bis die Playoffs anfangen. Und deswegen haben wir gedacht, heute machen wir mal eine Folge zu den Playoffs, wo wir so ein bisschen erklären, wie funktioniert das Ganze, wie setzen die sich zusammen, wer kommt da überhaupt rein und wer nicht. Und dafür haben wir uns einen ganz fantastischen Gast auch eingeladen, den wir euch später vorstellen. Und ansonsten, Nina, geht's dir gut?
Voll. Weihnachten ist über die Bühne und alles lief total easy cheesy, weil ich bin ja Küchenchefin, wer es noch nicht weiß. Und wir haben so 120 Gäste an Weihnachten, am 26. gehabt. An Heiligabend habe ich nur mit meinen Kindern gefeiert, mit Tiefkühlpizza, war voll geil. Und jetzt geht's weiter.
Das hört sich sehr schön an. Es sind ein wenig mehr Gäste als bei uns.
Das ist ja auch schon so ein kleiner Hinweis, gell? Deine sprachliche Einlage gerade.
Ja, ich kann das sehr gut, mich da sofort so reinzusliden und dabei geil zu sein. Das ist schon sprachlicher Hinweis, aber wir fangen wie immer an mit der Erklärbärin heute zum Thema Playoffs.
It's also your show. Let's go.
Ja, wir hatten das schon mal ganz zu Beginn in der allerersten Folge. Vielleicht hört ihr da noch mal rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt oder wenn ihr es nicht mehr ganz auf dem Schirm habt, wie die Mannschaften eigentlich eingeteilt sind. Die Mannschaften sind eingeteilt in zwei Conferences, die NFC und die AFC. Und in jeder Conference sind 16 Teams, die in jeweils 4 Divisions eingeteilt sind. Insgesamt dürfen dann 6 Teams aus jeder Conference an den Playoffs teilnehmen, also 6 von 16. Bedeutet, die jeweiligen Division-Sieger und 2 weitere Teams mit der besten Bilanz. Die mit der besten Bilanz sind dann die Wildcard-Teams. Vielleicht habt ihr das in letzter Zeit schon einmal gehört. Die Playoffs werden dann innerhalb der Conferences ausgespielt, bis dann am Ende der jeweilige Gesamtsieger der einen und der anderen im Super Bowl aufeinandertreffen. Und ja, dann ausspielen, wer der große Sieger sein wird. Innerhalb der Playoffs werden die Begegnungen nach der Spielbilanz gesetzt. Das heißt, in der ersten Spielrunde, in diesem Jahr ist es ab dem 14. Januar soweit, haben die 4 Teams auf den ersten beiden Plätzen frei. Ach, die können wir entspannt Urlaub nehmen. Also Platz 1 und 2 jeweils haben frei. Das Team auf Platz 3 spielt dann gegen das Team auf Platz 6, Team Nummer 4 gegen Team Nummer 5. Und in der nächsten Runde spielen dann die ersten beiden Top-Teams, also 1 und 2, gegen die Wildcard-Gewinner. Und dann sind wir in der Runde drauf, schon in der entscheidenden Runde, den Conference Championships. Da spielen dann die jeweiligen Division-Sieger der AFC und NFC gegeneinander. Und die bestimmen dann den Teilnehmer der AFC und den Teilnehmer der NFC für den Super Bowl. Also, in den Playoffs ist es so, wer verliert, ist raus. Also da gibt es keine Punkte mehr oder so, wie ihr das jetzt aus dem Rest der Saison kennt, beziehungsweise einfach, ne, dass da Siege und Niederlagen gezählt werden, sondern da ist man dann einfach komplett raus. Deswegen ist das natürlich besonders spannend und auch sehr aufregend, auch für die Teams. Der Super Bowl findet nächstes Jahr, also in dieser Saison, am 12. Februar in Arizona statt. Das ist die Heimstätte der Arizona Cardinals. Ich vermute, dass wir über diese Mannschaft und vor allem über J.J. Watt noch später sprechen werden in unserem Boulevard. Wenn ihr euch jetzt aber wundert, die Cardinals waren bisher nur einmal im Super Bowl, nämlich 2008, und haben damals gegen die Pittsburgh Steelers verloren. Der Super Bowl findet nicht automatisch in der Heimat der aktuellen Gewinner statt. Nicht automatisch ist ein bisschen untertrieben, weil eigentlich nie. Die Buccaneers waren 2021 die Ersten, die den Super Bowl zu Hause spielen konnten und dann auch haushoch gewonnen haben. Ich sag nicht gegen wen. Chiefs. 2022 haben dann die Rams auch zu Hause gespielt und da gibt es eine kleine Kuriosität. Die haben in ihrem eigenen Stadion gespielt, weil der Super Bowl da so oder so ausgerichtet worden wäre. Aber sie hatte nicht offiziell Heimrecht gegen die Bengals. Das ist ja nicht super weird. Das wechselt nämlich immer zwischen AFC und NFC. Wir können in einer Folge, wenn wir dann über den Super Bowl noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, auch nochmal darüber sprechen, wie eigentlich entschieden wird, wo der Super Bowl stattfindet, welche Voraussetzungen, also ich sage wirklich über 100 Seiten Paper, welche Voraussetzungen die NFL darstellt, wie viel Geld die Stadt aufbringen muss. Das ist nämlich nicht die NFL, die das Geld aufbringen muss. Erzählen wir euch dann in einer anderen Folge. Ich habe heute ganz kurz so als Hinweis, wer das ein bisschen tiefergehend recherchieren möchte, es gibt ja gerade diesen krassen Kältesturm in den USA und Buffalo in New York ist quasi die Stadt, die am schlimmsten davon betroffen ist und wo es sehr viele Tote gab, ich glaube inzwischen an die 40. Und da habe ich heute sehr viel auf Social Media gesehen von Menschen, denen ich folge, die dort wohnen, die sehr viel kritisiert haben, das Verhalten des Bürgermeisters und allen möglichen Verwaltungsleuten, Politikern, die da am Start sind. Und die Buffalo Bills kriegen anscheinend auch ein neues Stadion gebaut, was wahnsinnig viel Geld kostet. Und dass dieses Geld auch von der Stadt und den Steuern aufgewendet wird, zum großen Teil, die dann eben nicht für andere Dinge, wie zum Beispiel Schutz vor krassen Stürmen oder so, ausgegeben werden können. Also das ist zum Beispiel so eine Diskussion, die dann tatsächlich vor Ort auch unter den Bürgerinnen und Bürgern stattfindet. Aber dazu vielleicht mehr, wenn dann tatsächlich der Super Bowl dran ist am 12. Februar. Ich garantiere euch, da wird es vorher von uns auch noch eine Folge geben, wo wir ausführlich über den Super Bowl sprechen werden. Also, 6 Teams pro Conference. Da kann man sich natürlich jetzt schon, es ist nicht mehr lange, fragen, wer ist eigentlich schon sicher drin zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Das ist in der AFC, sind das die Buffalo Bills, die Kansas City Chiefs, die Cincinnati Bengals, übrigens aktueller Vize-Champion. Auch unser Gast wird später noch ein paar interessante Sachen zu den Bengals sagen, die ich auch sehr aufschlussreich fand. Die Baltimore Ravens und die LA Chargers. Aber hier wird es auf jeden Fall in den nächsten Spieltagen noch ziemlich spannend, weil auch die Mannschaften dahinter sozusagen nur sehr, sehr wenig auseinander liegen. In der NFC sind hier sicher drin die Philadelphia Eagles, die Minnesota Vikings, die San Francisco 49ers und die Cowboys. Unter anderem jetzt schon raus sind die Arizona Cardinals. Es wird also nichts mit einem Super Bowl-Heimspiel dieses Jahr. Und auch der amtierende Champion, die LA Rams, haben bereits keine Chance mehr. Also keine Titelverteidigung. Und jetzt ist natürlich an dich die Frage, Nina, wer schafft's? Stand jetzt, wer glaubst du, kommt in den Super Bowl und wird da gegeneinander antreten?
Also mein fundiertes Fachwissen, was sich natürlich hauptsächlich auf Bauchgefühl und weibliche Intuition beruft, sagt die 49ers. Und dann wer noch? Da muss ich die Glaskugel nochmal polieren, das sehe ich gerade nicht ordentlich.
Weißt du noch nicht?
Nee.
Du? Ich bin, ja. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen geprägt, weil ich kenne unser Interview schon, was wir geführt haben. Wir werden das gleich erklären. Aber ich bin davon überzeugt und war es vorher eigentlich schon, dass das leider, also ich in dieser Saison nicht mit den Chiefs in den Super Bowl gehen werde, sondern dass dort die Bengals gegen die Eagles spielen werden. Die Eagles finde ich überragend diese Saison und auch die Bengals sind wieder super und da... Also das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Gucken wir mal. Es ist ja spannend, jetzt unsere Folge, wenn unsere Folge läuft, sind es noch 2 Tage bis zum 3. Januar oder 3 Tage bis zum 3. Januar. Und da spielen, wenn ich mich nicht irre, die Bills gegen die Bengals. Und das, finde ich, wird auch nochmal eine ganz spannende Begegnung jetzt so kurz vor den Playoffs. Auch wenn die beide schon sicher drin sind, kann man da vielleicht auch schon nochmal einiges erkennen.
Was gleich total gut wird, was ihr erfahren werdet, wenn unser Gast dann spricht und er wird viel sprechen.
Jawohl, er wird viel sprechen und danach wisst ihr auch, wie einig ich mir mit ihm bin, was die Einschätzung Bengals gegen Eagles angeht und warum das so ist. Wir haben diese Woche eine ganz große Kommentatoren-Legende, muss man sagen, zu Gast. Es ist nämlich Günther Zapf, der uns Rede und Antwort gestanden hat. Er hat einst selbst 10 Jahre als Cornerback bei den Munich Cowboys gespielt und war später deren Präsident. Dann hat er für Premiere lange Zeit Spiele der NFL und der Major Baseball League kommentiert. Der war aber auch auf zahlreichen anderen Sendern zu sehen und zu hören, meist gemeinsam mit Carsten Schäfer als Experte für Wrestling. Und ist also ein ziemlich weiser Mann, das kann man, glaube ich, sagen. Zumindest was die US-amerikanischen Lieblingssportarten angeht. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er sich Zeit genommen hat und mit uns gesprochen hat und all sein Wissen, sein Regelwerkwissen, sein historisches Wissen. Dieser Mann war bei so vielen Super Bowls live dabei. Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Wir haben das Gespräch schon vor 2 Wochen aufgezeichnet. Das ist wichtig für euch, weil vielleicht einige Einschätzungen oder aktuelle Rankings jetzt nicht mehr dem entsprechen, wie es zu dem Zeitpunkt war. Aber ihr wisst es alle, wir haben Weihnachten gefeiert. Es ist die Zeit zwischen den Jahren. Keiner weiß, welcher Wochentag ist und was gerade passiert. Leute haben 120 Gäste, können dann nicht noch Gespräche aufzeichnen. Deswegen haben wir das schon etwas im Voraus aufgezeichnet. Das macht es aber nicht weniger spannend. Und all das hört ihr jetzt.
Hallo Günther, ist so schön, auch endlich einer aus Bayern hier bei uns. Grüezi und hallo.
Servus, grüß euch.
Hallo aus Niedersachsen.
Ja, okay. Wir sind ja alle ein Volk, die NFL-Gemeinde.
Du Günther, du bist ja quasi das Urgestein der NFL-Kommentatoren-Szene. Darf man das so sagen?
Das darf man so sagen. Das wäre alles andere, wäre ein bisschen komisch. War ja doch der Erste, der das Ganze versucht hat, auf Deutsch dann den Leuten irgendwie näher zu bringen. Vor jetzt fast 40 Jahren. Also das ist lang her.
Du, also für uns ist natürlich super spannend, dich jetzt hier als Experten sitzen zu haben. Sag mal, die Playoffs stehen jetzt an. Kannst du uns einmal einen Überblick über die Teams geben und deine Einschätzung dazu? Und wir wollen natürlich von dir wissen, wer gewinnt die ganze Kiste?
Das ist natürlich immer so die Frage, die kriege ich ja, kriegen alle Kollegen, werdet ihr auch wahrscheinlich kriegen jedes Jahr. Es ist Gott sei Dank und zeigt uns auch diese Saison wieder nicht vorhersehbar. Also das heißt nicht Nummer 1 Seed, AFC spielt gegen Nummer 1 NFC, so ist es Gott sei Dank nicht. Also es ist richtig spannend. Es kommt halt der in Super Bowl, der in der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise in der zweiten Saison, die Playoffs nämlich den richtigen Drive drauf hat. Momentan, wer mir sehr gut gefällt, ist natürlich Philadelphia. Müssen wir uns nichts vormachen. Da ist meine Sorge so ein bisschen, dass sie halt an ihrem eigenen Erfolg vielleicht scheitern, weil sie gar nicht wissen, wie verlieren geht. Das gegen die Commanders nehme ich jetzt mal raus und die sind einfach so gut in allen Belangen, also Defense und Offense. Verletzungen hoffen wir, dass da jetzt keine großartigen mehr dazukommen. Aber das ist ein absolut komplettes Team. Also das ist momentan, würde ich sagen, vom rein sportlichen mein Top-Favorit. Die stehen da völlig zurecht ganz oben. Die sollten, wie gesagt, vermeiden, sich selbst zu schlagen. Ich glaube, anders geht's nicht. Die können sich nur selbst besiegen. Die Gefahr ist aber in den Playoffs sehr groß. Du hast dann noch eine Woche frei, wenn du Nummer 1 Seed bist. Fühlst dich gut, spielst zu Hause. Das kann ganz schnell gehen. Also die Geschichte ist voll von solchen Berichten. Dann gefallen mir natürlich die 49ers. Also, dass, wenn jetzt Debo Samuel dann noch zurückkommt für die Playoffs und sich niemand sonst mehr verletzt, Brock Purdy, klar, das ist eine Geschichte für sich, müssen wir nicht drauf eingehen. Hat, glaube ich, jeder mitgekriegt inzwischen. Aber das ist natürlich so toll der Spiel und so toll die Geschichte ist. In den Playoffs kommen nochmal andere Kaliber von Defenses und man hat jetzt noch mehr Filmmaterial von ihm, schaut ihn sich an und man hat ja auch schon jetzt die ersten Fehler erkennen können. Ganz klar, normale Rookie-Fehler, du lernst aus Fehlern, aber du musst ja auch machen, um zu lernen. Und von daher würde ich die 49ers eher so ein kleines Stückchen dahinter setzen, die natürlich auch genial gecoacht sind, der Mecko Ryans, also wenn der nächstes Jahr nicht irgendwo Headcoach ist, ich weiß es nicht, dann habe ich meinen Job verfehlt. Einzige kleine Anmerkung an der Stelle, könnt ihr gerne mal so in der Historie nachschauen, Kyle Shanahan, was der mit einem Vorsprung vor allem in Playoffs anstellt. Und dann meine ich jetzt nicht nur Atlanta gegen Tom Brady, da gibt es andere Geschichten. Auch letztes Jahr gegen Dallas hätten sie das Ding eigentlich verloren, wenn die Cowboys nicht so blöd gewesen wären, sich an die Regeln zu halten. Also es gibt so viele Beispiele, dass die deutliche Führungen herausspielen und dann irgendwie Kyle Shanahan kriegt es nicht hin, das zu verwalten. Das ist also auch so eine kleine Geschichte, auf die man achten muss. Ansonsten schauen wir mal, wer sich durchsetzt. NFC East hat sehr stark ausgesehen, lässt jetzt fast ebenso stark nach. Also Commanders kommen. Vielleicht ist das so ein Überraschungsteam, das zum richtigen Moment so richtig aufwacht, sich da reinspielt. Die Cowboys muss man immer auf der Rechnung haben und dann auch wieder sehr schnell streichen. Die haben irgendwie haben's auch nicht so drauf, wenn die Playoffs kommen. Es ist ja bekannt, dass ich da so ein bisschen mein Herz hin verloren habe. Also das tut mir immer weh, aber es wird auch dieses Jahr befürchte ich nicht anders sein, wenn man sich anschaut, was die für Gurkenspiele teilweise abliefern. Das geht in den Playoffs dann natürlich nicht mehr. NFC South überspringen wir einfach mal. Wer immer da dann am Ende Erster ist, kommt in die Playoffs, aber geht dann auch wieder. Da ist zu wenig Qualität drin. Auch ein Tom Brady hat, glaube ich, zu wenig mit Tampa. Was auch vom Coaching herkommt, da hört man ja ganz, ganz schlimme Berichte über Todd Bowles. Also es schaut im Moment nicht rund aus, außer Brady macht mal wieder alles alleine. Das wäre vielleicht die einzige Chance, aber die Defense gefällt mir auch nicht so wie bei ihrem Super Bowl-Erfolg. Also die sind nicht mehr so überlegen. Wen haben wir noch vergessen? Im Norden, klar. Wird auch interessant. Minnesota, ein Team, das jetzt auch plötzlich anfängt, so ein bisschen Schwächen zu zeigen, die aber eigentlich die ganze Zeit da waren. Die haben unglaublich Glück gehabt mit ihren knappen Spielen. 9-0 in One-Possession-Games. Grandios, also die sind es gewohnt, in spannenden Partien zu stehen und die, wenn es nötig ist, am Ende noch zu drehen. Aber insgesamt sehe ich zu wenig Qualität und dann haben wir natürlich Kirk Cousins und die Primetime-Spiele und die Playoff-Spiele. Die Bilanz ist verheerend. Also da traue ich dem ganzen Konstrukt auch nicht richtig. Also das wäre die NFC. Nee, AFC ist natürlich extrem interessant. Also das ist so spannend, das macht so Spaß, gerade jetzt die Entwicklung zu sehen. Ich habe es ja zu Beginn gesagt, in den Playoffs kommt es darauf an, wer hat gerade den Lauf, wer kommt so richtig in Schwung. Und wer kommt gerade richtig in Schwung? Wer war letztes Jahr im Super Bowl? Also Achtung, Cincinnati kommt. Also ich halte im Moment große Stücke von den Bengals, da stimmt alles von A bis Z, das Coaching. Und das ist eben so ein Team, das immer noch, trotz des Erfolges im Vorjahr, nicht so richtig ernst genommen wird. Gilt auch dann für die Gegner. Und wenn man sieht, was die letztes Jahr gegen Kansas City da in der zweiten Halbzeit aufgeführt haben, dann muss man sich wirklich um Kansas City auch ein bisschen Sorgen machen, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass die in der zweiten Halbzeit plötzlich keine Punkte mehr produzieren. Ja. Also Andy Reid, so stark er ist, so gern ich ihn mag als Typ und natürlich vor allem als Trainer, auch hat irgendwie das Problem mit Umstellungen während des Spiels dann. Er hat eine grandiose Offense-Philosophie, das funktioniert. Dann sind sie 2, 3, 4 Touchdowns vorne und dann schaltet irgendwie sein Hirn ab. Okay, das Verwalten, das hat er nicht so drauf. Also da muss man aufpassen. Dann hat man natürlich Buffalo, den absoluten Top-Favoriten, der aber mehr und mehr strauchelt. Die aber jederzeit natürlich, wenn sie das Rädchen finden, den Schalter irgendwo wieder umlegen können, wenn die zu Hause spielen in Buffalo, ist kein Spaß im Januar. Das ist natürlich eine Mannschaft, da, wenn es Klick macht, dann sind die auch wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Josh Allen natürlich, auch die Geschichte, glaube ich, ist bekannt, der wird jetzt nicht mehr ausgebuht und da zweifelt keiner mehr den Draftpick an in Buffalo. Das ist der große Held und darauf baut alles auf. Die haben eine komplette runde Truppe auch, was ja wichtig ist. Die haben die Erfahrung, weil sie eben die letzten Jahre schon vermehrt in den Playoffs waren. Die haben die harte Konkurrenz in der AFC East. Da ist jedes Spiel inzwischen, also du hast Miami drin, du hast die Jets, die deutlich stärker geworden sind und du hast jedes Jahr zweimal New England, wo du alles reinwerfen musst. Auch ohne Tom Brady sind die immer ein harter Gegner. Also die sind es gewohnt, schwere Spiele zu absolvieren. Dann haben wir, wie angesprochen, Miami, die da so ein bisschen wie Karl aus der Kiste kommen. Schönes Team, nett, machen alles gut, bauen da auf, machen es geschickt. Oh, man holt sich Tyreek Hill, ja, schön, aber was soll der da? Ist das nicht verschenkt? Und dann spielt plötzlich Tua groß auf und hat halt mit Waddle und Hill da ein Duo, das genau perfekt passt. Dass man Defense spielen kann in Miami, ist bekannt. Was da im Januar los ist für das ein oder andere Team, ist dann auch ungewohnt, sage ich mal. Ist sicher nicht unangenehm, bei schönen Temperaturen zu spielen, aber wenn du es halt nicht gewohnt bist, wenn du zu Hause immer nur im Dome trainieren kannst, muss man sich auch umstellen. Also ist auch so eine Mannschaft, die so ein bisschen unterm Radar fliegt. Und das ist in den Playoffs ja das Beste, was dir passieren kann. Also du hast Buffalo und Kansas City vorne, auf die schaut jeder. Und dann hast du eben Cincinnati, die eben immer noch nicht ernst genommen werden. Du hast Miami, dann haben wir die AFC South, können wir, glaube ich, ähnlich abhaken wie bei der NFC. Da wird nicht viel kommen. Also da muss man schauen, außer Jacksonville hat noch den Wahnsinns-Run und Trevor Lawrence wird plötzlich zum Über-Quarterback. Ansätze hat man jetzt endlich mal gesehen. Aber da traue ich auch dem gesamten Gefüge nicht so gut, muss ich wirklich sagen. Coaching ist auch erst im Aufbau begriffen. Aber das ist eine Mannschaft für die Zukunft. Also das sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Die Colts mit ihren Problemen, die wissen auch nicht genau, was sie wollen. Es ist auch ganz, ganz schwierig. Und dann haben wir noch den Norden, der ähnlich ist wie die NFC East. Da hast du halt jedes Division-Spiel ist knallhart, da musst du immer an die Grenze gehen. Die haben sehr unangenehmes Wetter, egal wo du spielst im Januar oder Ende Januar vor allem. Also egal, ob du dann nach Baltimore reisen musst, ob du in Pittsburgh, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber ob du gegen die antreten musst. Also das sind alles unangenehme Teams. Cincinnati haben wir eh schon gehabt. Und selbst Cleveland kannst du nicht rausnehmen. Jetzt haben sie ja ihren Super-Deal, spielt jetzt auf der Quarterback-Position. Sie haben eine enorm gefährliche Defense. Sie haben eigentlich die Waffen auch in der Offense mit vielleicht den beiden, wenn man sie zusammennimmt, stärksten Running Backs, die sie meiner Ansicht nach noch nicht so einsetzen, wie sie es vielleicht müssten. Also da ist wirklich, da ist so viel Potenzial drin und das ist auch so eine Division, die ist extrem gefährlich. Das also wären meine Playoff-Favoriten und wer kommt davon in den Super Bowl? Ich muss ja was sagen, da ich bleibe trotzdem bei Philadelphia, ich traue es ihnen zu. Die Eagles sind, weil sie einfach diesen Schwung mitnehmen und diese erste Hürde nehmen und dann ist es fast ein Selbstläufer, weil wenn sie das noch mitkriegen, auch begreifen, wie man Playoff-Spiele gewinnt, dann führt der Weg nach Arizona. Und in der AFC, da könnt ihr gerne würfeln und ja, irgendwie, mich lässt Cincinnati nicht los. Ich bleib dabei. Ich glaube, die legen wieder einen Run hinten. Das ist ein Team, da spielt auch ein bisschen Sympathie mit, muss ich sagen. Also ich bin ja nie einer. Ich tippe ja auch in so einer Tipprunde, privat natürlich nicht um Geld oder sonst was. Ich kann einfach nicht so gegen mein Herz tippen. Und deshalb gewinne ich auch nie irgendwas.
Das ist nett, wenn der Experte sagt, er kann nicht gegen sein Herz tippen. Günther, sag doch noch mal kurz, was sind so Schalter, auf die man achten muss? Also als Zuschauende, was sind so Sachen, die passieren können? Also jetzt hast du einmal genannt Trainer, die dann plötzlich irgendwie ihr Hirn verlieren oder ihre Playbooks verlieren oder sowas. Was gibt's denn noch für lustige Sachen, die in den Playoffs wichtig sind?
Zum einen haben wir mal das Wetter natürlich, ist das Allererste. Wenn wir letztes Jahr schauen, Green Bay gegen San Francisco, sagt jeder, boah, klarer Vorteil, Green Bay, da schneit es, hat es minus 10 Grad, glaube ich, waren es. Dann kommen die California-Jungs und haha, die haben keine Chance. Was passiert? San Francisco geht mit dem Wetter deutlich besser um, mit ihrer überragenden Defense. Also solche äußeren Bedingungen kommen natürlich in der Defense entgegen. Und da sind wir wieder beim alten Spruch, Defense wins Championships. Es ist auch in der modernen, Offense geprägten NFL nicht anders. Klar, gibt überragende Offense-Reihen, die dann, wenn sie den Lauf haben, auch nicht zu stoppen sind. Der Super Bowl findet ja meistens an Orten statt, an denen das Wetter keine Rolle spielt. Wenn man nicht gerade mal wieder nach New York geht, aber das wird noch ein bisschen dauern. Von daher, Aber da gibt es nicht so viele. Also natürlich Kansas City fällt einem ein, aber sonst gibt es nicht so viele Offenses, die allzu viel Schwächen in der Defense überbrücken können. Auch Tampa mit Brady, da war eigentlich die Defense der Matchwinner und so weiter. Von daher ist natürlich, ist das einer der Punkte. Welche Defense ist in der Lage, Druck aufzubauen? Wer kann wirklich den ein oder die zwei Turnover zu Wege bringen, die nötig sind, weil du musst ja irgendwie das Spiel kippen und dann den Gegner dazu zwingen, was zu machen, was er eigentlich nicht will. Und das ist eben der nächste Punkt auch bei den Coaches. Wer verliert zuerst die Nerven? Wer geht weg von seinem Gameplan gezwungenermaßen oder weil er glaubt, er müsse es? Darauf muss man achten und das ist eben in den Playoffs, du kannst es dann nicht mehr aufholen. Wenn du dann plötzlich merkst, oh Mist, geht doch nicht so, wir müssen was anderes machen. Also diese Umstellung, die In-Game-Reaktionen, die natürlich perfekt vorgeführt wurden, die letzten Jahrzehnte von New England, das ist wirklich beispielhaft dafür, wie du auf die jeweilige Situation reagierst und völlig egal, was du dir vorgenommen hast, sagst, nee, wir müssen darauf reagieren, machen das jetzt so. Das ist in den Playoffs natürlich noch viel wichtiger, weil du hast nur ein Spiel. Wenn du einmal verlierst, bist du weg. Jetzt in der Regular Season kann man sich durchaus mal einen Fehler erlauben. Das ist in den Playoffs eben anders. Und da kommt es eben auf die Nerven an. Auf die Defense haben wir angesprochen. Auf die Coaches, die ich kritisiere immer wieder die zu konservativen Trainer. Gibt's genügend. Ich wurde Jahrzehnte gequält mit konservativen, an der Seitenlinie stehenden Händeklatschern, die jedes Three and Out noch beklatscht haben, weil wir haben ja den Ball nicht verloren. Also kein Turnover oder was auch immer. In den Playoffs musst du aggressiv spielen. Nicht zu, ist klar, du darfst es nicht übertreiben, aber du musst aggressiver spielen, du musst deine Punkte machen. Und das haben wir in der letzten Zeit ja auch gelernt. Wir haben junge, aggressive Coaches an der Seitenlinie. Und von daher ist die Entwicklung ist schön, ist gut und auch das wird eine große Rolle spielen. Und der letzte Punkt ist, klingt immer blöd, wenn man das sagt, aber es ist so, es sind die Special Teams. Werden immer unterschätzt, wird so ein bisschen belächelt, aber normalerweise sind Playoff-Spiele knappe Dinger. Und wenn du da halt mal den einen Kicker hast, der dann 50 Jahre da relativ sicher reinhaut, dann ist das eine Bank. Das sind schon mal drei Punkte, die vielleicht der Gegner nicht machen kann. So Special Team, die wirklich gut bezahlt werden. Ein Matthew Slater, was der leistet, wenn man sich das, also wenn der Zuschauer, wenn ihr mal darauf achtet, sucht euch mal den Top Special Teamer von dem Team, das ihr beobachten wollt und achtet mal in jedem Punt, in jedem Kickoff und auf den, was die leisten, was die machen, wie wichtig das ist. Das sind 5, das sind mal nur 10 Yards, die der Gegner halt nicht mehr nach vorne kommt, aber das ist in der Summe dann sehr, sehr entscheidend. Und wenn man sich mal die Liste macht, kaum einer anschaut von den Top-Special-Teams und die vergleicht mit wer kommt in die Playoffs, das ist eine große Korrelation, die oft unterschätzt wird.
Ja, Ninja?
Ja. Ich wollte fragen, wie viele Super Bowls du eigentlich schon live gesehen hast.
Darf ich das echt sagen, ohne dass ihr alle neidisch werdet?
Ja, los.
22. Jetzt kommt Nummer 23. 24 dann Las Vegas, wenn es klappt, und mit 25 in New Orleans habe ich jetzt mal so vielleicht dann den letzten im Kopf, also vor Ort. Irgendwann gehe ich auch mal in Rente.
Und sind das mehr als die Regular Season Games?
Ja, ja, deutlich mehr.
Deutlich mehr Super Bowls als Regular Season Games. Oh Mann.
Ja, ja. Ich habe ja von Anfang an die Spiele eigentlich immer von Deutschland aus kommentiert. Das geht ja auch nicht anders. Wir hatten mal ganz zu Beginn den Plan, da haben wir ja bei Premiere Monday Night gemacht, jedes Monday Night Spiel. Die ganz, ganz Alten erinnern sich noch. Früher war ja klar, du konntest ja nicht irgendwie einen Sonntagabend 19 Uhr Football, das konnte sich niemand vorstellen. Also hat Premiere, da gab es ja auch nur einen Premiere-Kanal. Auch das ist heute unvorstellbar. Und da lief halt dann um 3 Uhr nachts damals noch das Monday Night Spiel live. Und da war mal die Überlegung, ob ich rübergehen soll für das halbe Jahr, was aber letztlich dann auch nicht so viel Mehrwert bringt. Du musst dann ständig reisen, musst dich wieder überall quasi neu einleben und die Kosten sind natürlich auch enorm für so einen Trip. Von daher habe ich die Regular Season halt immer von hier aus kommentiert und konnte nur in manchen Pausen. Ich war mal in Pittsburgh und dann am Sonntag noch in New York. Da gab es noch schöne Direktflüge von New York aus. Habe ich mir um 1 Uhr noch die Jets gegen Miami angeguckt und bin dann zum Flughafen und war dann Montag wieder in Hamburg zum Monday Night Spiel. Aber insgesamt waren es nicht sehr viele Regular Season Spiele. Alle American Bowls natürlich, viele Spiele oder einige in London gesehen, aber insgesamt komme ich, glaube ich, auf vielleicht 10 Regular Season Spiele von der NFL.
Und gab es einen Super Bowl, wo du sagst, so im Nachhinein, das war der spektakulärste oder das hat mich irgendwie, den hast du besonders in Erinnerung?
Ja, natürlich. Also der erste, der ist unvergessen, das war bei mir der 25er, die Giants gegen Buffalo, dieses White Rides, Scott Norwood und klar, vergisst du nicht. Das müssen wir nicht. War aber auch ein gutes Spiel, also war spannend bis zum Ende eben mit dem verschossenen Field Goal, hätte so oder so ausgehen können. Und dann der für mich beste, also zum Anschauen und wirklich schönste, war Seattle gegen New England. Ja, da ging es wirklich rauf und runter und du hast immer gewartet, das kann doch nicht sein, die können nicht wieder dagegen halten. Das war halt New England in der Zeit, da waren sie fast unschlagbar. Und dann ging es rauf und runter und das Ende ist ja auch bekannt mit Marshawn Lynch, ich kriege jetzt nicht den Ball, lass mal Russ lieber eine Interception gucken. Aber wenn du das gesamte Spiel anschaust, wenn man nachdenkt, bleibt einem natürlich das im Kopf hängen. Aber das war ein grandioses Footballspiel, da ging es rauf und runter mit sensationellen Playcalls. Also wer Lust hat, mal sich ein Highlight Super Bowl anzuschauen, würde ich den durchaus nahelegen.
Und jetzt hast du ja gesagt, also du hast die Spiele dann aus Deutschland kommentiert. Und wie sieht denn der klassische Game Day bei dir aus, wenn du arbeitest? Wie bereitest du dich vor? Also mit deiner Erfahrung musst du dich noch vorbereiten oder setzt du dich dahin und hast die Sheets, wer welche Nummer trägt?
Übertrieben ausgedrückt natürlich. Also ich behaupte jetzt mal, ich könnte eine Flipkart in die Hand nehmen. Habe ich auch schon gemacht, wenn mein Kollege ganz kurzfristig ausgefallen ist oder, was auch schon vorgekommen ist, vergessen hat, dass er im Einsatz ist. Und ich wohne ja relativ nah, also bin in 10 Minuten im Sender. Hat es auch schon gegeben, auch könntest du schnell. Und dann drucke ich mir einen Flipchart aus und kommentiere das Spiel so, sage ich mal, dass man keinen grandiosen Unterschied feststellt. Weil ich natürlich die NFL inzwischen rund ums Jahr verfolge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist natürlich die Startseite ist bei mir NFL. Und dann liest man jeden Tag erstmal, man ist interessiert dran. Also es ist ja nicht mein Beruf, sondern es ist ja mein Hobby, mein Interesse, mein Ein und Alles. Könnt ihr gern googeln. Ich habe halt selber gespielt früher war so ein All-Around-Sportler und in dem Moment, wo ich Football angefangen habe, alles andere weg, weil es gibt nichts Geileres und nichts Besseres. Und ich habe mich halt von Anfang an auch mit der Taktik und all dem beschäftigt, denn sportlich, darf ich durchaus sagen, war ich nicht zu den Besten zu zählen, habe aber erst mit 22 angefangen. Also das ist halt einfach, wenn du in Deutschland lebst, war es halt damals, gab es kein Football. Ja. Von daher ist es natürlich, wie gesagt, mein Hobby, mein Interesse und das ist ja keine Arbeit, wenn ich da mir Football Geschichten durchlese, Podcasts anhöre und so weiter. Und das interessiert mich und dann bleibt das auch hängen. Und am Game Day direkt, Vorbereitung ist natürlich inzwischen, schaue ich gerne NFL Network. Klar, so die Vorberichte, da kriegt man immer noch so die ein oder andere aktuelle Geschichte mit. Und ansonsten schreibe ich mir immer noch so die 10 bis 15 interessantesten Facts raus, die ich so unter der Woche sammle. Ausdrucken tue ich es nicht, oder nicht mehr. Man will ja ein bisschen auf die Umwelt achten. Ich schreibe mir dann schnell eine kleine Notiz und ich schreibe es immer noch mit der Hand. Also beneide die Kollegen, die das am Computer machen, die es halt dann beim nächsten Spiel einfach nur wieder ausdrucken müssen oder ergänzen. Aber ich schreibe es immer noch mit der Hand, dann bleibt es auch im Kopf. Also ich schaue relativ selten dann auf meine Notizen, muss ich auch sagen. Das ist der Nebeneffekt, so der alte Spickzettel-Trick. Das dauert ungefähr so 2 Stunden, das alles dann zusammenzufassen, was ich unter der Woche im Prinzip aufgefangen habe. Und dann, aber ungefähr 50% sind halt noch hier oben drin und die aus der Erfahrung, aus der Geschichte, aus was man irgendwann mal gesehen hat, gehört. Ich schaue halt sehr, sehr viele Spiele komplett mit Kommentar. Das war ja auch mein Einstieg im Prinzip. Ich hatte halt das Glück, hier in München Zugang zu AFN zu haben, American Force Network, und habe mir Jahrzehnte die Nächte um die Ohren geschlagen, am Football geguckt. Und da kriegst du halt so viel mit, da gab es noch kein Internet, also da musste man irgendeinen anderen Weg finden. Und davon profitiere ich. Und so ist also der Arbeitstag jetzt nicht so extrem lang, weil man soll ja auch frisch ins Spiel reingehen.
Sag mal noch ganz kurz, ich muss jetzt einmal noch mal kurz zurückspringen. Wenn du in 10 Sätzen, maximal 10 Sätze, den Unterschied zwischen konservativem Playcalling und neuerem Playcalling erklärst. Weil das ist ja schon was, das hört man immer, das ist so konservativ gecallt. Ja, aber wenn du neu in das Ganze einsteigst, dann weißt du nicht, was das heißen soll. Ganz kurz, konservativ und neu, was ist der Unterschied?
Ja, konservativ ist halt, wenn du, sagen wir, Dritter und Zwei, gehen wir mal aus Dritter und Zwei, dann läufst du. Du hast eine gute Offense sein, du hast einen ordentlichen Running Back, 2 Yards solltest du mit deiner Offense laufen können. Wenn du es nicht schaffst, weil die Defense halt auch gut ist, 4. und 1, dann puntest du. Mhm. Das ist konservativ. Aggressiv oder neue Einstellung wäre 3. und 2, du läufst, weil, okay, du hast eben mit McCaffrey, sagen wir mal, einen guten Running Back, dann 4. und 1 und dann gehst du aber, weil du sagst, ja, dann machen wir halt nochmal 1 Yard. Und noch weiter geht die Schraube, wenn du da bei 4. und 1 den Lauf antäuscht und wirfst. Plötzlich ein langes Ding, da hast du zu 90% einen Receiver vollkommen allein. Weil die Defense muss ja versuchen, dieses 1 Yard zu verhindern. Wenn das nicht klappt, Incompletion ist leicht mal drin. Entweder kommt die Defense durch zum Quarterback oder der Pass kommt halt dann doch nicht an. Dann kriegt der Gegner den Ball. Es kommt dann auch darauf an, an welcher Position auf dem Feld du aggressiv spielst. Bei 4. und 1 an der gegnerischen 35, das ist leicht. Da kann jeder, 52, 53 Yard Field Goal, das ist uns zu lang, der Wind steht schlecht, da kann man es leicht riskieren. Aber aus der eigenen Hälfte raus zum Beispiel so einen 4. Versuch auszuspielen, das ist dann das Gegenteil von konservativ. In den Playoffs oder in den Spielen dazu kommt halt, wann fängst du an, mit der Uhr zu arbeiten? Weil viele Coaches halt zu früh dann konservativ werden, Lauf. Wir versuchen, die Uhr runterzuspielen und den Vorsprung über die Zeit zu retten. Und das haben wir ja letzte Woche zweimal gesehen. 16-3 reicht auch nicht. Also man sollte schon selbst auch nochmal was tun, sollte First Downs erzielen. Und da, wenn ich das noch kurz sagen kann, auch da merkt man den großen Unterschied. Wie gehst du in einer Two-Minute-Warning mit der eigenen Offense um, wenn du in Führung liegst? Ob du nur noch einfach in die Mauer reinrennst, die dir der Gegner gibt und sagst, okay, wir spielen so viel Zeit runter wie möglich, dann punten wir und schicken unsere Defense aufs Feld. Oder ob du aggressiv dann plötzlich doch einen Pass callst, um einen First Down zu machen. Das ist für mich eben das Gegenteil von konservativ.
Du hast gerade schon gesagt, NFL ist deine Startseite. Morgens liest du erstmal die News. Was glaubst du denn, wie sich die NFL als Liga in nächster Zeit entwickeln wird? Also wir hatten jetzt das erste Game in Deutschland. Es gibt ja schon Gerüchte, dass es nächstes Jahr möglicherweise schon 2 geben wird. Was glaubst du, was wird da so passieren, auch international?
Also es war ein ganz, ganz wichtiges Event natürlich in München. Nicht nur für die deutschen Fans, nicht nur für mich persönlich, natürlich in meiner Heimatstadt findet dann das erste NFL-Spiel. Also ja, das muss man nicht verhehlen. Ich meine, mit Nina, wir haben uns ja vorher vor dem Spiel getroffen. Das ist schon, wie gesagt, ich habe hier angefangen 1979 mit Football in München. Natürlich, ich habe ja bei den Munich Cowboys mitbegründet und da halt dann auch gespielt. Und dann findet das erste NFL-Spiel reguläre, wir wollen den Berlinern nichts wegnehmen mit ihren American Bowls, aber das erste Regular Season in München statt. Das war schon für mich ein ganz besonderer Moment. Und dann diese Stimmung, ihr habt es ja alle mitverfolgt, für die meisten von euch leider natürlich am Bildschirm, aber ich durfte ja ins Stadion und das war schon sensationell. Und das haben alle mitbekommen. Die sprechen heute noch in Amerika von diesem Spiel. Jetzt war das, jetzt gab es gerade das Owners Meeting in Amerika, wo alle Besitzer eben, die treffen sich so 3-4 Mal im Jahr, ganz regelmäßig. Und da wurde das internationale Programm so ein bisschen vorgestellt. Daher kommen ja auch die Gerüchte, die übrigens keine Gerüchte sind, sondern das wird so kommen mit den 2 Deutschlandspielen. Und als Einstimmung auf diese Präsentation, was läuft da? Country Roads. Weil es einfach so geil war in München, wie das gesamte Stadion Country Roads, die da unten spielen, hat keinen mehr interessiert. In Anführungszeichen natürlich war der letzte Spielzug. Tampa macht's First Down, Spiel vorbei und das Stadion singt einfach weiter. Was macht Temper? Die hatten natürlich ihre komplette Crew in München, also es war ein Heimspiel, also Stadionsprecher, die Soundanlage, der Video, es war alles, kam ja aus Temper. Was machen sie beim letzten Heimspiel? Am Ende spielen sie Country Roads und das ganze Stadion singt mit in Temper. Also hat sich da ganz schnell was entwickelt und das kriegt die NFL mit und das bringt natürlich Geld, nur darum geht's, müssen wir uns nichts vormachen. Also, du hast vor Beginn des Spiels schon keine Fanschals mehr gekriegt, du hast zur Halbzeit im Prinzip kein Merchandising mehr bekommen. Das ist viel, viel Geld, weil das ist alles lizenziertes Merchandising gewesen und nicht irgendwie, was in Amerika ja oft ist, dass du so einen Kilometer vorm Stadion dir einer T-Shirts verkauft, die sind jetzt nicht ganz vielleicht dem Standard entsprechend. Und das kriegen sie mit. Sie haben ja auch jetzt gesagt, sie schauen nach Spanien, sie schauen nach Frankreich, in der großen Hoffnung, dass da ähnliche Begeisterung entsteht wie in München. Und dann ist das, was Roger Goodell gesagt hat, vor dem ersten London-Spiel, nicht mehr zu weit weg, dass wir tatsächlich eine europäische Division haben. Es macht, glaube ich, wirklich keinen Sinn, jetzt ein Team nach London zu schicken. Und das ist logistisch nicht so klasse. Aber in 3, 4, 5 Jahren, wenn du 4 Mannschaften hast, ein London, München, Paris meinetwegen und Barcelona ist ja inzwischen eine Footballstadt geworden, nur so als Beispiel, das wäre sinnvoll. Dann reist irgendein amerikanisches Team rüber, spielt 2 oder 3 Mal hintereinander in Europa. Umgekehrt, die fahren rüber, spielen 4 Spiele in Folge in Amerika. Das ist dann logistisch machbar. Du hast hier eine irrsinnige Begeisterung. Also das wäre mal mein Ausblick für die NFL in die Zukunft, basierend auch auf dieser sehr, sehr positiven Vorstellung in München.
Und wenn es um Ausblicke geht, wir als 2 Podcasterinnen möchten natürlich gern wissen, wann ist es soweit, dass du das erste Mal einen Super Bowl mit einer Frau zusammen kommentierst oder ein Regular Season Game?
Ich weiß es nicht. Das liegt ja nicht an mir. Ich bin mein ganzes Leben auch immer ein Freigeist gewesen, sprich Freelancer. Ich war nie irgendwo angestellt. Das ist nicht mein Ding. Hat den Vorteil, dass ich natürlich auch für viele Sender und Plattformen gearbeitet habe und arbeite. Wir haben jetzt bei der Sonja eine gecastet, beziehungsweise haben viele gecastet. Eine hat sich durchgesetzt. Ich habe sie auch kennengelernt, habe mit ihr schon mal so ein bisschen gesprochen, eben wie man sich vorbereitet, worauf es ankommt. Die ist momentan, also die Mika, ja nur vorgesehen, glaube ich, für The Zone, für die NFL Endzone. Das heißt, da kommentiert jeder alleine, aber ich freue mich drauf. Ich habe auch mit der Nadine gesprochen, der Head Coachin der Munich Cowboys. Gibt ja in der GFL in München einen weiblichen Headcoach, der das übrigens grandios macht und auch weitermacht. Das habe ich sie auch gleich gefragt. Also da entsteht ja noch so ein anderes Team jetzt in München, aber die bleibt den Cowboys treu. Und die hat ja jetzt dieses Münchenspiel zusammen kommentiert mit einem lieben Freund von mir, dem Taufik, für Radio, für den Bayerischen Rundfunk. Die haben das tatsächlich live im Radio übertragen. Und sie meinte, ja, ist nicht so ihr Ding, aber vielleicht machen wir doch mal, also ich habe es auch unserer Producerin vorgeschlagen, ist ja auch eine Frau, die Alina, ihr kennt sie, glaube ich.
Yeah.
Von daher, es ist schon viel weiblicher Einfluss da im Football und ich hoffe, es wird nicht mehr zu lange dauern.
Sehr schön.
Wunderbar.
Sonst hole ich eine von euch.
Ja, oh Gott. Also wir können dann, also du weißt ja, Boulevard Desk, das ist meine Heimat, da mache ich direkt weiter. Hol doch mal nochmal deine Glaskugel raus und sag mir, wo Tom Brady nächstes Jahr sein wird. Weil das ist ja was beschäftigt die Liga. Er ist the GOAT. Ich glaube, dass letztes Jahr viele sich gefreut haben, als er gesagt hat, Leute, es ist soweit, ich gehe in Rente. Und die andere Hälfte hat sich dann wieder gefreut, als er gesagt hat, ich komme zurück. Was macht er nächstes Jahr?
Was macht Tom Brady nächstes Jahr? Gute Frage natürlich, die vielen gestellt wird. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht, dass er aufhört. Man kann sich es nicht vorstellen. Klar, er wird 46 jetzt im August, also vor der Saison noch. Aber so wie der momentan spielt und so wie er drauf ist, was soll er denn sonst machen? Er kann offensichtlich nichts anders.
Ja.
Ja, er kann mit seiner Zeit nichts anfangen. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wie tief ihr drin seid im Football, aber was für ein unglaublicher Zeitaufwand das ist für einen Trainer und auch für einen Quarterback. Klar. Das ist ein 24-7-Job nahezu. Dass da die Ehefrau dann mal sauer wird, kann man 100% nachvollziehen. Vor allem, wenn es nicht eine ist, die sagt, ja, du bist mein Held und bringst das Geld nach Hause, sondern du, Geld brauchen wir nicht. Ich habe mehr als du. Was willst du eigentlich jetzt? Du hast drei Kinder, jetzt mach mal endlich hier Papa. Macht er auch gerne, um Gottes Willen. Das sieht man, wenn man ihn mit seinen Kindern sieht. Aber er kann nicht loslassen. Es macht ihm immer noch diesen Spaß. Er ist immer noch so mit dabei. Und das kann ich so 100% nachvollziehen. Wenn ihr euch mal so die College-Spiele anschaut, die Homecomings, die letzten Spiele, wo ja von den 100 College-Spielern 98 wissen, das ist ihr letztes Spiel. Sie werden dann nicht mehr, weil es gibt ja nicht das Vereinssystem in Amerika wie bei uns. Das heißt, ein paar werden Profi, die können weiterspielen. Die anderen, die wissen vorher schon, das ist das letzte Mal, dass ich Football. Das ist, bei mir war es eine Verletzung. Ich habe es dann nochmal versucht, zurückzukommen. War aber auch nichts mehr. Es war also nicht so, ich wusste, okay, jetzt ist mein letztes Spiel, aber es war dann schon schlimm. Ich habe es dann ein Jahr später nochmal gedacht, willst du das nochmal versuchen? Weil es ist schwer loszulassen. Es ist wirklich einfach faszinierende Sportart, auch sie zu betreiben. Und man sieht es ihm an, ihm geht es immer noch gut. Und natürlich hat er irgendwo im Hinterkopf diese Geschichte, er will es nochmal woanders beweisen. Also ich sage, er wird nicht bei Tampa spielen, das glaube ich nicht. Er wird nochmal in San Francisco, haben sie jetzt, glaube ich, genug an jungen, guten Quarterbacks. Da würde er gerne, glaube ich, das wäre so seine Idealvorstellung, wäre mit den 49ers den Super Bowl gewinnen, als Californian Boy, der da aufgewachsen ist. Und das ist sein Team quasi, das er als Kind und Jugendlicher angefeuert hat. Aber die werden ihn nicht brauchen, beziehungsweise könnte dann auch zu teuer sein. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Er wird sicher nicht irgendwo in der Kälte frieren. Also Green Bay, die Hoffnung der Packers-Fans, die kann man auch, dass da vielleicht irgendein Trade gibt. Also ich sag, er spielt oder er versucht, ob er dann das muss man abwarten. Aber ich sage, der wird nächstes Jahr nochmal bei einem Team auflaufen, das eine Chance hat auf den Super Bowl auf jeden Fall. Also er wird nicht zum Neuaufbau wird er nicht gehen und er wird nicht bei Tampa bleiben.
Spannend, spannend, spannend. Dann vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Das war das tolle und ausführliche Gespräch mit Günther Zapf. Wir bedanken uns nochmal, dass er bei uns war. Vielen Dank, Günther, und warten ab, ob sich all seine Prophezeiungen, die er ja selber, wie er gesagt hat, die dann doch irgendwie so ein bisschen nach dem Herzen gehen, ob sie sich bewahrheiten. Und wir kommen zum Boulevard. Ich habe es gerade schon angekündigt, Nina. Was ist da los mit JJ?
Genau, wir kommen von den Cardinals, die ja keine Chance mehr haben, das dritte Team zu werden, den Super Bowl im eigenen Stadion zu gewinnen. JJ Watt ist die Defensive End-Legende, der jetzt mit zarten 33 Jahren die Schuhe an den Nagel hängt. JJ ist dreifacher Defensive Player of the Year und ein quasi garantierter Hoffler. Hoff steht für Hall of Fame.
I've been looking for freedom. Nein, der ist es nicht.
Der nicht. So ähnlich. Fast so ähnlich. Es gibt übrigens auch noch zwei andere Watts in der Liga. Ein TJ Watt, ebenfalls Defensive End, und Derek Watt, Fullback bzw. Captain der Special Teams. Beide sind mit ihm erstgradig verwandt, sind nämlich seine kleinen Brüder.
Ach was.
Ja, und die anderen beiden Watt-Brüder spielen beide bei den Pittsburgh Steelers tatsächlich.
Stell dir das vor, du hast drei Kinder und alle drei spielen in der NFL, crazy.
Ja, aber da gibt's ja tatsächlich mehrere Mütter, die dieses Vergnügen haben. Ja, da sind ja die Kelsey Brothers, also Mama Kelsey, die das hat, die Mama Watt und Mama Bosa. Und Mama Bosa hat sogar zwei Defensive Ends als Söhne. Der eine ist bei den 49ers, Nick Bosa, und der andere, Joey Bosa, ist bei den Chargers. Also hat die zweimal Jungs in den Playoffs. Geil, oder? Also großartig.
Ja, und ich würde mal sagen, die Chancen der Kelsey-Mama stehen aktuell am höchsten.
mindestens einen ihrer Söhne im Super Bowl erleben zu dürfen.
Also wir routen alle mit den Football-Mummies, also auf jeden Fall mit Mama Kelsey.
Ja.
Da, auf jeden Fall. Ich mache mir einen Pulli oder ein Schild. Mama Kelsey. Mama
Kelsey. Okay, also JJ.
JJ. Genau, der hört jetzt auf. Bei ihm noch einzufügen, so eine kleine Erklärbärinnen-Exkurs von meiner Seite. Der Defensive End, das ist der Junge, der um die O-Line rumrennt quasi und dann so halbschräg versucht, den Quarterback zu sacken. Die Defensive Ends oder auch Edge Rusher sind die, die es dem Quarterback besonders schwer zu machen versuchen. Und eine wichtige Statistik bei den Defensive Ends sind die Sacks oder generell bei den Defensive Playern. Und J.J. Watt war zweimal NFL-Leader in Sacks.
Mhm.
Es gibt noch einen anderen jungen Mann, der bereits in Rente ist. Es ist nämlich Rob Gronkowski. Der twitterte ganz kürzlich, I'm kinda bored. Da dachte ich mir schon, was ist denn da los? Ob der wohl zurückkommt? Aber bedauerlicherweise war das Ganze nur Teil einer Werbekampagne. Allerdings haben auch andere Teams gemacht. Es haben sich unter anderem die Buccaneers bei ihm gemeldet und gefragt.
Surprise.
Surprise, surprise. Ich bin mir auch sicher, dass Tommy mehrfach angerufen hat und gesagt hat, Rob, komm zurück. Aber Rob Gronkowski hat jetzt gesagt, nee, er ist aktuell nicht in der physischen und psychischen Verfassung in der NFL zu spielen. Wir warten mal ab, was nächste Saison passiert, also dann in der Saison 23, wo Tom Brady, ob er spielt, wo er spielt und ob dann sein Tight End wieder auf die Bühne in das Zirkuszelt der NFL zurückkehrt.
Gronkowski hat ja schon mal aufgehört. Ne?
Ja, genau.
Also deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass dann Leute denken, kommt er jetzt wieder zurück? Weil ich denke, so ein zweites Comeback, irgendwann nehmen die Leute dich auch nicht mehr ernst, wenn du dann sagst, du hörst auf. Er hatte 2019 schon mal aufgehört und war dann 5 Monate später wieder dabei. Ich weiß nicht, man sieht so viele Videos von dem, wo der richtig Spaß am Leben hat. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt.
Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich sehe es so ein bisschen mit,
aber dann nur mit
nicht.
Nur mit Brady zusammen.
Ja, also ich glaube nicht, dass er nochmal so zum Spielen kommt, nee. Sondern nur, wenn Tom ihn irgendwie bittet. Das ist auch ganz süß, weil Tom Brady hat ihn kürzlich als eines seiner Kinder bezeichnet, quasi. Der ist quasi wie eines meiner Kinder und er muss ihn dann auch in Timeout schicken, wenn er zu viel Junkfood isst und so. Also ich glaube, wenn Papa Tom sagt, let's go, Junge, eine Runde, komm, eine machen wir noch, dann wird's vielleicht was. Ein anderer, der jetzt unfreiwillig aufhören musste, weil man nämlich gesagt hat, so, das war's, ist Nathaniel Hackett von den Denver Broncos. Nathaniel Hackett ist Fünfter einer sehr, sehr kurzen Liste an Head Coaches, die ihre erste Saison als Head Coach nicht beenden konnten. Es gibt tatsächlich nur 5 seit den 1970er Jahren, die in ihrer ersten Head Coach-Saison gebeten wurden, doch das Feld zu räumen. Bei den Broncos läuft gar nichts.
Ja, ne, also die haben gegen die Rams ja zuletzt auch so haushoch verloren und die Rams waren ja nun auch nicht, wie wir gerade gehört haben, kommen nicht mit, schaffen es nicht mal in die Playoffs. Und die haben 51-14 gegen die Broncos gespielt und Wilson ist einfach, also man muss sagen, ich meine, ich bin ja immer nicht so mit Schuldzuweisung und so, ne, aber Wilson hat quasi Hackett ins Ausgespielt, anders kann man es nicht sagen.
Ja. Der hat sich hinterher auch ein bisschen entschuldigt und hat gesagt, er wünschte, er hätte besser auch für seinen Headcoach gespielt. Hat er aber nicht.
Ja, man fragt sich so ein bisschen, was da los ist. Ne? Er hat ja wirklich überhaupt keinen Fuß fassen können, seitdem er in Denver ist. Also,
da läuft es gar nicht rund. Man kann auch abwarten, wie lang die neuen Besitzer der Broncos, die haben dieses Franchise ja auch gerade erst gekauft, wie die wohl reagieren, nachdem man ja wirklich viel Geld für Russell ausgegeben hat. Ob eben ob die die Panik kriegen und wie lange die dieses ganze Konstrukt ruhig halten können.
Ja, ne, die Frage ist, also sie werden ihn so schnell auch nicht los. Er hat ja einen Mehrjahresvertrag, ich glaube 3 Jahre oder so unterschrieben. Wenn man ihn dann loswerden wollen würde, dann kostet das sehr, 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 sehr viel Geld. Und da ist eben die Frage, ob man sich sowas leisten kann und will.
Ja. Ein anderer Wechsel, also wir befinden uns ja jetzt so kurz vorm Ende der Regular Season und jetzt fängt das Ganze natürlich an. Entlassungen stehen ins Haus. Es gibt nicht, also es gibt jetzt den einen, der definitiv schon entlassen wurde, aber es gibt auch super viele andere heiße Stühle. es geht direkt auch schon los. Der nächste, der damit rechnen kann, dass er nächstes Jahr ein neues Team braucht, ist Derek Carr. Der Gute wurde jetzt nicht nur gebencht, nein, er darf noch nicht mal mehr als Backup-Quarterback auflaufen. Der wurde quasi also suspendiert, so in der Art. Und da darf man dann auch abwarten, wo der nächstes Jahr spielt, weil, hey, wenn sie dich so kurz vor der vor Ende der Regular Season auf die Bank setzen, dann, also was, was soll da noch passieren? Dann hat man keinen, oder der Head Coach hat kein Vertrauen mehr in einen und ich weiß auch nicht, ob man als Spieler das dann nochmal hinkriegt, dass man dann sagt, okay, jetzt spiele ich halt nochmal für den. Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir in 11 Episoden Podcast über die NFL bei 32 Teams eins noch gar nicht erwähnt hatten. Die Tennessee Titans, Ninja.
Tatsächlich, das stimmt. Wir haben ein paar Teams, über die wir inflationär viel berichten. Vielleicht auch mit Sympathien oder besonderen Antisympathien zu tun. Aber hey, hello Tennessee Titans.
Wie schön. Bei den Titans gibt es nämlich auch eine neue Quarterback-Situation. Da darf jetzt nämlich Joshua Dobbs ans Leder greifen, beziehungsweise das Ei verteilen. Joshua ist schon länger in der NFL. Er hatte bis jetzt aber noch nie einen Start. Also er durfte schon mal aufs Feld, weil dann sein QB1 sich irgendwie verletzt hatte oder der gebencht wurde. Und nun darf er aber zum ersten Mal aus den Katakomben als Starting QB auflaufen. Wow. Ja, voll gut. Und cool. Die Titans spielen jetzt diese Woche noch relativ entspannt, bevor es dann nächste Woche in Woche 18, also dann, um die Wurst nämlich geht. Gegen die Jacksonville Jaguars spielen die Titans um den Gewinn der AFC South.
Jawohl, Stichwort Quarterback, da fällt mir noch was ein. Ich habe heute nämlich auch noch mal ganz kurz gelesen, Aaron Rodgers hat in einem Interview über Tua Tagovailoa gesprochen und hat gesagt, das fand ich auch, ich finde, er hat recht, aber es war so geil, das so zu droppen in so einem Interview, der soll doch mal eine Pause machen. Weil der hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, der hat irgendwie 3 Gehirnerschütterungen oder so gehabt.
Ja.
Ne? In kürzester Zeit und er war nach der ersten auch aus der Sicht vieler Leute, die natürlich alle medizinische Fachmenschen sind, wenn sie am Bildschirm ein Footballspiel verfolgen. Egal, aus der Sicht vieler Leute viel zu früh wieder auf dem Feld gestanden und so. Wir hatten das Thema vor einigen Folgen, da hast du ja auch erklärt, boah, die Miami Dolphins, da läuft gerade so geil und er, für ihn ist das so ein krasses Ding und die Mannschaft hängt so zusammen und so und dann will er unbedingt wieder aufs Feld. Im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ihm das nicht so gut getan hat. Und Aaron Rodgers rät ihm also jetzt zu einer Pause. Gucken wir mal. Die Kommentare darunter waren so ein bisschen, naja, wenn er jetzt eine Pause macht, dann kommt er nie wieder und so.
Ich meine, es gibt doch eine Höchstanzahl an Concussion-Protokoll-Aufnahmen quasi, bevor die NFL sagt, das war's, mein Freund. Ich meine sogar, Ich hatte im Kopf, es sind 3. Ich wollte es noch nachlesen, ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber ja,
wir liefern das mal nach.
Genau, wir schreiben das irgendwo.
Wir liefern das mal nach. Ich habe es halt nur vorhin so aufgeschnappt. Ja. Ich habe es dann nicht mehr groß recherchiert. Und fand es ein bisschen weirden Move, das so quasi über die Medien so zu spielen und zu sagen, hey, Bro, mach doch mal eine Pause. Auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, ob wie viele Leute schon mit ihm persönlich darüber gesprochen haben. Und man kann das auch wirklich nachvollziehen, was Aaron Rodgers da sagt. Also, dass er halt so ein bisschen irgendwie wirr ist. Und viele, die sich mit American Football beschäftigen, wissen, dass dieser Sport vor allen Dingen für die Leute, die eben oft getackelt werden, und sehr oft Sternchen sehen, zu Folgeerscheinungen im Alter führen kann, zu schwerwiegenden Sachen. Und das will man ja eigentlich nicht. Dafür gibt es eben unter anderem diese neuen Vorsichtsmaßnahmen. Ja, also hoffen wir, dass er da jetzt noch gut durch den Rest der Saison kommt.
Voll.
Ob mit oder ohne Pause.
Absolut. Und wir wissen ja auch, dass Aaron Rodgers zur Weirdness neigt.
Ja, vielleicht geht er ihn auch mal besuchen und führt so ein Ritual durch oder trinkt ein bisschen Ayahuasca-Tee mit ihm oder so, dann geht's wieder.
Ich mache wilde Gesten, die ihr nicht sehen könnt, aber ja, vielleicht hilft's.
Vielleicht hilft's. So, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, dass ihr uns zumindest in diesem Jahr bis hierhin begleitet habt. Wir machen natürlich weiter. Wir werden euch bis zum Ende der Regular Season durch die Playoffs und bis zum Super Bowl führen. Auf uns warten auch noch ganz tolle weitere Gäste. An dieser Stelle nochmal danke an Günther. Ihr könnt uns immer Nachrichten schicken auf Instagram, Fragen stellen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, irgendwas genauer wissen wollt oder auch einfach nur uns loben möchtet. Auch darüber freuen wir uns sehr. Danke dir, Nina.
Danke dir, Ninja. Ihr wisst ja, Likes, Kommentare, Weiterempfehlungen sind das Trinkgeld der Podcasterin. Heute haben wir wieder sau viel gelernt. Macht es gut. Bis bald. Einen guten Rutsch.
Ciao.